ARD.
Und jetzt in HR Info und SWR aktuell. Die Reportage.
Mit Liane Stahl ganz kurz vor einem wichtigen Termin, denn vom 6. bis 9. Juni haben die Menschen in Europa die Wahl. Die Europäische Union wählt ihr neues Parlament. Es wird sozusagen eine politische Standortbestimmung für Europa. Die Wahl ist aber auch eine Gelegenheit zur Selbstreflexion. Wo steht die Gemeinschaft, gerade jetzt in diesen politisch vielerorts schwierigen Zeiten? ARD-Korrespondent Thomas Spickhofen mit einem Stimmungsbild vor der Wahl.
Mitte Dezember 2023, Tiflis, die Hauptstadt von Georgien. Gerade haben die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf ihrem Gipfel im fernen Brüssel beschlossen, Beitrittsgespräche mit der Ukraine und mit Moldawien aufzunehmen und Georgien den Status eines Beitrittskandidaten zu geben. In Tiflis und anderen Städten des Landes gehen Tausende auf die Straßen. Ein historischer Tag sei das, sagen sie.
This is an important day for all
Georgia. It is a historical day. We've been waiting for this for a long time.
Wir haben da lange drauf gewartet. Als Nation haben wir unser Bestes gegeben, um das zu erreichen. Wir sind voller Hoffnung und blicken zuversichtlich in unsere Zukunft in Europa.
And we're looking forward to our future within Europe.
This is a day when we are standing all together.
Das ist ein Tag, an dem wir alle zusammenstehen. Denn heute können wir zusammen feiern. Das ist ein Schritt zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Denn hier sind wir auf jeden Fall alle vereint.
Society, which here is certainly united.
Seither ist viel passiert. Die Regierung Georgiens geht mit ihrem umstrittenen Gesetz zur Kontrolle ausländischer Organisationen auf Konfrontationskurs zur EU. Aber die Bürger demonstrieren weiter, weil sie dazugehören wollen, mit einer ähnlichen Beharrlichkeit und Freude, wie sie schon im Dezember in Tiflis und im ganzen Land zu hören war.
Es hat mich gefreut, so viele europäische Fahnen auf den Plätzen und in den Straßen von Tiflis zu sehen. Das tut eigentlich gut.
Jean-Claude Juncker, Kommissionspräsident der EU von 2014 bis 2019, 40 Jahre lang einer der einflussreichsten europäischen Politiker.
Ich habe Georgien als Kommissionspräsident mehrfach besucht und habe festgestellt, dass er es dort einen ausgeprägten Willen gibt, europäisch sein zu wollen. Europa ist ja außerhalb der Europäischen Union wesentlich beliebter als inside.
Wobei das durchaus nicht immer so sein muss, wenn man zum Beispiel Elisa, 17 Jahre alt, zuhört.
Wenn ich an die EU denke, denke ich eigentlich an ein Privileg.
Elisa ist mit ihrem Leistungskurs Sozialwissenschaften vom Helmholtz-Gymnasium in Bonn auf Klassenfahrt in Brüssel, um die Europäische Union näher kennenzulernen.
Immer wenn ich in anderen Ländern bin außerhalb der EU, merke ich direkt diesen ziemlich starken Kontrast, dass alles anders ist. Also allein schon von der Atmosphäre her, von der Sicherheit her, wie die Menschen so drauf sind, wie sie zu Politikern stehen. Deswegen würde ich sagen, dass es ein Privileg ist, halt einfach selbst mitentscheiden zu dürfen, was in der Zukunft passiert, weil das in den meisten Ländern überhaupt nicht so ist.
Das ist das Loblied auf die Tochter aus Elysium. Oh Freude, schöner Götterfunken, damals und noch heute. Und wenn uns auch die Mode, die Herkunft oder die Kohle teilt, alle Menschen werden.
Seltsam, Jungs, Europas Parlament. Guten Nikrieren aus.
Merhaba, fürs Parlament, Europa.
Das Parlamentarium, das Besucherzentrum des Europäischen Parlaments in Brüssel, begrüßt seine Gäste mit Stimmengewirr. In allen 24 Amtssprachen der Union und in multimedialer Aufbereitung können sich die Besucherinnen und Besucher hier über den Alltag des Parlaments informieren, über seine Parteienzusammensetzung, über jeden Einzelnen der mehr als 700 Abgeordneten. Schon 2 Millionen Menschen waren hier seit der Eröffnung im Herbst 2011. Mehrere Tausend sind es jeden Monat. So wie die 20 Schülerinnen und Schüler vom SOWI-Leistungskurs aus Bonn. Einer davon ist Adrian.
Ich denke natürlich auch bei Europa so an die Zusammenarbeit der Länder, weil gerade wenn man sich eben die vergangenen Jahrhunderte anguckt, Konflikte zwischen verschiedenen europäischen Ländern und dann eben gerade nach dem Zweiten Weltkrieg die Gründung der Europäischen Union als ein gemeinsames Bündnis europäischer Staaten, was eben auch Frieden und Sicherheit garantiert hat.
Become a member of the European Parliament for a day. Join in the role-play game at the European Parliament in Brussels.
In einem Planspiel, das das Parlamentarium anbietet, hat sich die Schülergruppe vor Ort mit der Gesetzgebung in der Europäischen Union beschäftigt. Manche übernehmen die Rolle als Vertreter des Rates, andere die einer Abgeordneten aus dem Parlament. Sie müssen sprechen für Parteien, Fraktionen, Interessen vom ganzen Kontinent. Ein Crashkurs in Sachen Kompromissmaschine Brüssel. Und ein ganz schön langer Weg, findet Vivian, 17 Jahre alt.
Da wird auch sehr stark klar, wie viele Prozesse durchlaufen werden, um zu einem finalen Gesetzesentschluss zu kommen.
374 Gesetze hat das Europäische Parlament in den vergangenen 5 Jahren verabschiedet. Fast 34.000 Abstimmungen hat es gegeben, wenn man alles zusammennimmt. Adrian, ebenfalls 17, ist beeindruckt davon, wie sich das komplexe Verfahren im Rollenspiel nachvollziehen lässt.
Ich fand das auch sehr interessant. Interessant mal im Vergleich zum Unterricht, wo man viele dieser Prozesse, die wir jetzt eben selber als Abgeordnete nachspielen konnten, auch mal nicht nur theoretisch auf dem Blatt Papier nachverfolgen zu können, sondern eben auch gerade dieses Diskutieren, sich informieren, sich einigen und das Ganze dann eben auch zumindest hier in einem verkleinerten Europäischen Parlament vorzustellen, das Ganze eben auch einmal wirklich im realen Leben nachzuspielen und nachzuempfinden.
Vive la démocratie! Entendez-vous les uns les autres?
Passt gut auf die Demokratie auf, wenn ich nicht mehr bin.
Je to na mě, je to na nás, na naší generaci.
Nutze deine Stimme, sonst entscheiden andere für dich, lautet der Slogan der Wahlkampagne, die das Europäische Parlament aufgelegt hat, begleitet von einem emotionalen 4-Minuten-Clip. Darin schildern Senioren und Junioren, wie wichtig, wie bedeutend Freiheit und freie Wahlen sind. Von den insgesamt 720 Mandaten wird Deutschland 96 besetzen. Mehr als 1400 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich dafür. In Deutschland sind fast 10 Millionen junge Frauen und Männer, das heißt solche unter 30 Jahren, wahlberechtigt. Umfragen belegen, dass das allgemeine Interesse an Wahlen hoch ist, viele jedoch mit der Europawahl nicht viel anfangen können. Vielleicht, sagt Vivian, sollten sich die europäischen Institutionen ein bisschen mehr Mühe dabei geben, auf Augenhöhe unterwegs zu sein.
Ich fühle mich auf jeden Fall wahrgenommen, auch jetzt durch die Initiative mit dem Planspiel. Jedoch würde ich mir zum Beispiel auf Social Media und so weiter mehr Aufklärung wünschen über die EU, über die Wahlprogramme und wie die Institutionen zusammenspielen. Natürlich, wir als Sozialwissenschaften-LK haben jetzt das Privileg, dass wir sehr viel darüber erfahren. Aber ich denke, für die breite Masse in unserem Alter wäre es schön, wenn noch etwas mehr Aufklärung da wäre.
In Deutschland dürfen bei dieser Europawahl zum ersten Mal schon 16-Jährige ihre Stimme abgeben. Auch viele 21- und 22-Jährige wählen zum ersten Mal ein europäisches Parlament, denn bei der letzten Wahl 2019 waren sie noch nicht wahlberechtigt. Wie viele junge Menschen von dem Wahlrecht diesmal Gebrauch machen, ist ungewiss. Aber aus dem SOWI-Leistungskurs des Bonner Gymnasiums kommen auf jeden Fall einige.
Ich möchte wählen gehen, einfach weil ich es wichtig finde, mitzubestimmen. Vor allem ist natürlich auch die erste Wahl, das ist natürlich immer ein bisschen, da möchte ich mir auf jeden Fall mal hingehen, einfach mal sehen möchte, wie es wirklich läuft, wie es funktioniert.
Weil ich mein Recht, das ich bekommen habe, gerne ausüben möchte und mich an der Politik einfach beteiligen möchte.
Weil ich mich für Politik interessiere und ich denke, dass jede Stimme zählt.
450 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher. Das ist das, was man den Binnenmarkt der Europäischen Union nennt. Seit mehr als 3 Jahrzehnten bestimmt er das wirtschaftliche Geschehen in den Mitgliedsländern mit gemeinsamen Spielregeln und gemeinsamen Standards. Für Abgaswerte und Fluggastrechte, für Ladekabel und Telefontarife, für den zollfreien Warenverkehr und für viele Produkte, die in den Regalen unserer Supermärkte liegen.
Das ist hier dieses aus Sternen geformte Blatt aus grünem Grund, das ist das EU-Biosiegel.
Bernhard Burdig ist Lebensmittelexperte bei der Verbraucherzentrale, seit mehr als 20 Jahren schon. Das Biosiegel der EU, sagt Bernhard Burdig, das ist eine echte Errungenschaft. Es hat den Bio-Anbau und Kontrollen in ganz Europa geregelt.
Das ist ein leuchtendes Beispiel für Verbraucherschutz. Verbraucher können in Europa jedes Bioprodukt eindeutig erkennen. Wo Bio draufsteht, wo dieses Siegel drauf ist und eine Kontrollstellennummer drauf ist, ist Bio drin.
Von solchen klaren Kennzeichnungen wünscht sich der Verbraucherschützer aber noch viel mehr. Neben dem Bio-Siegel gäbe es kaum Regelungen, die die Qualität von Produkten mit einem Mindeststandard gesetzlich festschreiben, kritisiert Burdig. Im Regal des Supermarktes muss er eine Weile suchen, bis er ein weiteres Positivbeispiel findet. Eine Tüte Kartoffeleintopf mit Allergenkennzeichnung.
Das ist auch vor ein paar Jahren europaweit vorgegeben worden, dass aus nachvollziehbaren Gesundheitsgründen, also Allergene können ja jemanden, der darauf reagiert, durchaus gesundheitlich heftig schädigen, dass es eine verbindliche Allergenkennzeichnung gibt. Nicht nur auf verpackten Produkten, sondern sogar bis hinein in die Gastronomie. Im Grunde genommen muss sogar draußen am Kiosk, wenn Sie da ein Brötchen kaufen oder Currywurst oder sowas, auch da müssten möglicherweise enthaltene Allergene angegeben werden.
Die Vorgaben aus Brüssel sind so formuliert, dass sie erstmal für alle passen, für 27 Mitgliedsländer und ihre oft sehr unterschiedlichen regionalen Bedingungen. Konkreter wird das dann erst durch die nationale Umsetzung. Und entscheidend ist, dass das am Ende dann auch kontrolliert wird. Das machen die Mitgliedsländer selbst. Und da sieht Verbraucherschützer Burdig ein wachsendes Problem.
Woran es hapert, auch bei uns, national ist ganz klar, ist die Kontrolle. In den letzten 10 bis 15 Jahren sind die Kontrollen in Deutschland etwa um ein Drittel zurückgegangen. Also es gibt Aussagen von den Lebensmittelkontrolleuren selber, dass bundesweit mindestens 1.500 Kontrolleursstellen fehlen und besetzt werden müssten, um halbwegs nachzukommen.
Von der EU wünscht sich Burdig klarere Vorgaben, was die Kontrollen angeht. Vorgaben zur Häufigkeit, zur Zahl der Kontrolleure, vielleicht auch ein Monitoring, das Lücken bei den Kontrollen der Mitgliedsländer aufdeckt.
Es gibt Untersuchungen, wie häufig landwirtschaftliche Betriebe kontrolliert werden. Das ist zum Teil im Bereich von alle 15 bis hin zu alle 20 Jahre. Das kann nicht reichen.
Wenn es um Kritik an dem geht, was aus Brüssel kommt, um Protest gegen die Europäische Union, um die Schwermut, in die man sich verlieren kann angesichts des bürokratischen Geflechts, dann gehören die Landwirte in Europa zu denen, die sich am lautesten Gehör verschaffen. Mehrfach sind sie in den vergangenen Monaten in Brüssel angerückt mit hunderten Treckern. Sie breiteten Misthaufen aus und legten den Verkehr rund ums Europäische Parlament lahm. Die Unterstützung der Landwirtschaft ist einer der größten Blöcke im Haushalt der EU. 55 Milliarden Euro gehen jedes Jahr an die Bäuerinnen und Bauern von Rumänien bis Portugal, allein mehr als 6 Milliarden davon nach Deutschland. Trotzdem gibt es immer wieder diese Proteste, die manchmal auch die Grenze zum Krawall überschreiten. Proteste wegen zu vieler Vorgaben, zu viel Umweltauflagen, zu viel Bürokratie und zu wenig Verständnis dafür, wie Landwirtschaft funktioniert.
Wir haben eben mit Natur zu tun, also mit Pflanzen und Tieren. Und wir haben auf der anderen Seite eben mit reiner Marktwirtschaft zu tun.
Eckhard Hollow, Biobauer vom Niederrhein.
Ich glaube, es hat sich in der Gesellschaft noch nicht ganz so rumgesprochen, dass so Dinge wie Natur, so die in einem ganz anderen Zeithorizont überhaupt entstanden sind und auch agieren, dass sie sich nicht so schnell diesen Marktgegebenheiten, die wir ja erst in jüngster Zeit erfunden haben, unterwerfen.
Eckhard Hollow hat sich auf Ziegen spezialisiert. Mehr als 1.000 sind es in seinen Ställen. Für den 44-Jährigen ist Europa auch am Niederrhein allgegenwärtig. Seine Ziegenmilch verkauft er an eine Molkereigenossenschaft, zu der auch Betriebe in den Niederlanden und Belgien gehören. Die Milch geht in Käsereien oder an Babynahrungshersteller von Spanien bis Dänemark. Auch mit seinem Gemüse, Kürbisse, Kartoffeln, Möhren, muss er sich auf dem europäischen Binnenmarkt behaupten.
In den letzten 5 Jahren war es so, dass uns immer zur Ernte gesagt wurde, deine Möhren sind zu teuer, wir bekommen günstigere aus Spanien. Ich weiß ja auch nicht immer, ob es stimmt, aber die EU begegnet mir oft in Form von billigen spanischen Möhren, die dann ursächlich dafür sind, dass meine nicht so viel Geld kosten dürfen.
Die Subventionen der EU für die Landwirtschaft waren ursprünglich in den 60er Jahren mal dafür gedacht, die Versorgung der Bevölkerung zu sichern und die Preise stabil zu halten. Mit der Zeit kamen dann aber viele weitere Aspekte hinzu. Der Wettbewerb auf den Weltmärkten zum Beispiel, wo es vieles billiger gibt, oder umweltpolitische Ziele. Viele Ziele und viel Geld. Für die Bauern 2024 bedeutet das zwar sichere Einnahmen, aber auch Auflagen, Vorgaben, Kontrollen, Formulare muss ich mich schon selbst drum kümmern, sagt Eckhard Hollo.
Weil das auch wirklich was für Experten ist. Also du musst dich da sehr eindenken, du musst lernen, wie diese EU-Subventionen funktionieren. Und das sind dann auch Fachkräfte, die man da einstellen müsste. Und das ist das, was ich mitunter auch beherrsche. Also ich kann nicht nur Trecker fahren.
Wie die Mitgliedsländer der EU ihr Geld aus Brüssel an ihre Landwirte verteilen, das bleibt ihnen überlassen. In Deutschland zum Beispiel gibt es mehr als 200 Euro für jeden Hektar Land, 35 Euro für ein Mutterschaf oder 78 Euro für eine Kuh. In anderen Ländern gelten andere Summen. Aber das Prinzip der grundsätzlich erst einmal bedingungsfreien Prämien für Land und Vieh ist dasselbe und es ist umstritten. Auch Biobauer Eckhard Hollo findet, so kann es nicht bleiben.
Also ein völlig unqualifiziertes Herausgeben von Geld, ohne es an irgendwelche Maßnahmen zu koppeln, macht keinen Sinn. Das müssen auch Landwirte irgendwann mal verstehen.
Dennoch wagt sich kaum jemand an das heiße Eisen Agrarpolitik heran. Für viele Bauern in Europa sind die Subventionen eine Grundsicherung, ohne die sie nicht mehr existieren könnten. Alle Anläufe zu einer grundlegenden Reform der gemeinsamen Agrarpolitik haben in der Vergangenheit vor allem dazu geführt, dass sie immer komplizierter und unübersichtlicher wurde. Mitgliedsländer zählt die EU zurzeit. Ihre Strahlkraft scheint ungebrochen, denn die nächsten Interessenten stehen schon in der Warteschlange, teilweise bereits seit Jahren. Die Kritik wird eher größer, je näher man Brüssel kommt und je länger man dabei ist. Viele Menschen nehmen das alles einfach als zu selbstverständlich. Den Frieden, die Freiheit, den Euro, den Wohlstand, findet Jean-Claude Juncker.
Europa entwickelt, um ihren Ausdruck zu übernehmen, größte Stahlkraft in den Teilen der Welt, denen es nicht so gut geht wie den Europäern. Dabei geht das ja auch nicht allen Europäern gut, weil doch die Überzeugung vorherrschend ist, dass die Europäer auf ihrem zermachterten, auseinanderstrebenden Kontinent etwas geschafft hat, was man Europa eigentlich nicht zugetraut hat, dass wir es geschafft haben, aus diesem ewigen Nachkriegsgebet nie wieder Krieg ein politisches Programm zu entwerfen, das bis heute seine Wirkung zeigt und das wird auf anderen Kontinenten stärker als in Europa selbst, was ich sehr bedauere, aber es ist so.
Die EU selbst hat ein Interesse an der Erweiterung, wirtschaftlich, aber auch politisch, genauer geopolitisch. Unter anderem geht es darum, die Länder auf dem westlichen Balkan, es sind 6, näher an die Union zu holen, bevor sie stärker in den Einfluss des Kremls oder anderer, fernerer Mächte wie zum Beispiel Chinas geraten. Manche sprechen vom Schließen grauer Zonen, der Europäische Rat selbst von einem geostrategischen Investment. Auch Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik hält die Erweiterung für eine außenpolitische Notwendigkeit.
Wenn die Europäische Union passiv bleibt, dann ist das ein Eingeständnis dessen, dass sie ihre direkten Nachbarschaften nicht mehr gestalten will. Dann signalisiert sie nach innen wie nach außen, dass sie im Grunde anderen Akteuren einen Blankoscheck dafür gibt, in ihrem direkten Umfeld zu handeln. Das wäre insofern eine außenpolitische Schwächung der Europäischen Union. Und das hätte sicherlich Konsequenzen nicht nur für das Selbstverständnis der EU, aber auch für ihr Streben nach Selbstbehauptung.
Skeptiker einer immer größeren EU malen schon ein Horrorszenario an die Wand. Danach treten im Jahr 2030 6 Länder des Westbalkans plus Moldawien plus die Ukraine der EU bei. Sie wächst damit auf 35 Mitglieder an und alles andere bleibt beim Alten, vom Einstimmigkeitsprinzip bis hin zur Agrarpolitik. Dass es so nicht kommen darf, ist allen klar, zumal längst nicht jeder das Beitrittsdatum 2030 für richtig hält, das der amtierende Ratsvorsitzende Charles Michel kürzlich ins Spiel brachte. Aber der Veränderungsdruck ist groß, wäre es wahrscheinlich sogar ohne Erweiterung. Die Frage des Geldes, sagt Kai-Olaf Lang, ließe sich vermutlich durch aktives Dehnen und Strecken lösen.
Im Bereich der Landwirtschaft kann man sich überlegen, dass es Übergangsfristen gibt, etwa bei den sogenannten Direktzahlungen. Das gab es ja auch in der Vergangenheit bei der 2004, 2007 Erweiterungsrunde. Da sind die Landwirte aus Polen oder aus Rumänien auch nicht gleich in den Genuss von 100% dieser Transfers gekommen, sondern man hat das in der Zeit gestreckt.
Denkbar ist auch ein schrittweiser Beitritt, bei dem die neuen Mitglieder erstmal nur in bestimmten Bereichen dabei sind, zum Beispiel im Binnenmarkt, bevor sie Vollmitglieder werden. Allerdings wäre das dann eben auch nur eine Art partielle Mitgliedschaft. Kann man einerseits machen, sagt Politikwissenschaftler Lang.
Auf der anderen Seite muss man natürlich behutsam damit umgehen. Denn wir möchten ja nicht eine zerfledderte und zerklüftete Europäische Union.
Das Problem für die Europäische Union ist, dass sie ihre neue Rolle erst noch finden muss. Die Union, die Jean-Claude Juncker mitgeprägt hat, war vor allem eine der Erweiterung des Wohlstands, des Euros, des Schengen-Raums. Geopolitisch dagegen, sagt Kai-Olaf Lang, seien die EU und ihre Vorgängerorganisationen in gewisser Weise blind gewesen.
Man hat gerade auch den Prozess der Erweiterung als ein Stabilisierungs- und Modernisierungsprogramm für die Nachbarschaften empfunden. Also dachte, wenn wir Länder aufnehmen, dann werden die wohlhabender, dann übernehmen die unser Regelsystem, dann wird die Regierungsführung besser, die Korruption baut sich ab. Das ist gut für diese Länder, das ist gut für die Europäische Union.
Inzwischen sei es aber so, dass das Denken in Einflusszonen und Machtsphären eine Renaissance erlebe, sagt Lang. Die EU werde in eine geostrategische Rolle hineingeworfen, die sie ursprünglich nicht habe spielen wollen. Es habe zwar immer schon einige Länder gegeben, die stark geopolitisch dachten, Polen zum Beispiel, sagt Lang.
Andere Länder, für die war Geopolitik etwas Obsoletes, ein Konzept aus dem 19. Jahrhundert, das zu den großen Katastrophen führt. Und gerade in Deutschland war das lange Zeit eigentlich etwas, womit man nichts zu tun haben wollte. Und es ist eine gewisse Ironie der Geschichte, dass es eine deutsche Kommissionspräsidentin ist, die nun diese Idee der geopolitischen Kommission, der geopolitischen Europäischen Union wieder auf die Agenda brachte.
Die Themen Verteidigung und Sicherheit, die Investitionen in Waffen und Rüstung werden die kommenden Jahre mehr prägen, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Das mache ihn traurig, sagt Jean-Claude Juncker. Er sei noch in der Phase des Kalten Krieges aufgewachsen und erinnere sich an die Angst, die er damals gehabt habe.
Dann habe ich Anfang der 90er Jahre mich in die Aussichten verliebt, die die Friedensdividende eigentlich für uns eröffnete. Dann plötzlich ist die Dividende aufgebraucht, die ist weg. Jetzt reden wir über Waffenkäufe, über europäische Verteidigungsbereitschaft, die nach oben korrigiert werden muss. Ich finde das nicht falsch, aber ich finde das traurig, weil da wurde so ein Traum, den ich hatte, brutal zerstört, weil ich dachte, das ist jetzt alles vorbei, jetzt machen wir was Vernünftiges. Und jetzt besteht die Vernunft darin, dass wir wieder aufrüsten. Ich mag das nicht, aber es geht nicht anders. Es geht nicht.
Europa zwischen Strahlkraft und Schwermut. Dass die Schwermut die Strahlkraft manchmal, nun ja, überschattet, daran sind wir auch selbst schuld, findet Jean-Claude Juncker.
Wir sind keine guten Europaerklärer.
Der Luxemburger meint das durchaus selbstkritisch. 18 Jahre lang war er Premierminister seines Landes. Aber er nimmt auch die anderen Staats- und Regierungschefs in die Pflicht.
Man redet nicht genug über die Erfolge, die Europa erzielt hat. Und viele Staatenlenker finden sich auch exzellent in der Rolle, Europa schlecht zu reden, um selber glänzen zu können. Ich habe in Europa durchgesetzt, dass in Europa setzt niemand sich durch, sondern macht immer etwas mit den Partnern zusammen. Dadurch entsteht auch ein schiefes Bild der europäischen Wirklichkeit.
Sich selbst nennt Jean-Claude Juncker einen Berufseuropäer. Man müsse den Menschen wieder mehr vor Augen führen, wie der Kontinent aussehe, wenn es die EU plötzlich nicht mehr gäbe, glaubt Juncker. Ob die EU dann nicht trotz aller Mängel immer noch besser sei, als wieder gegeneinander zu arbeiten, wie früher.
Man muss Europa auch beschreiben dadurch, dass man das Nicht-Europa beschreibt.
Zwischen Strahlkraft und Schwermut über die Europäische Union vor der Wahl hat ARD-Korrespondent Thomas Spickhofen berichtet. Mein Name ist Liane Stahl und die Reportage als Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und natürlich in der ARD-Audiothek.